Guten Abend an alle, die ich noch nicht begrüßen konnte. Ich bin der Vincent von Theologie vom Fass. Ach ja, für die, die das erste Mal da sind, was ist Theologie vom Fass? Was machen wir hier? Theologie vom Fass, das sind zwei Halbe und ein Stamperl. Zwei Halbe, das heißt ein halbstündiger Impulsvortrag von unserem Referenten. Dann eine kurze Pause, dann die zweite Halbe, das ist eine Diskussions- und Fragerunde. Pater Georg wird am Ende das Stamperl machen, einen fünfminütigen Abschluss quasi, einen Impuls und noch etwas uns auf den Weg mitgeben. Dann würde ich sagen, lieber Michael, das Wort liegt bei dir.
Vincent, also, ja, Bible and Business, ziemlich weites Thema. Und dann gibt es noch so einige Untertitel, die heißen Glaube und Arbeit in Spitzenpositionen, wie werde ich durch Arbeit heilig, sind Laien nur Christen zweiter Klasse. Also über jedes könnte man natürlich mindestens eine halbe Stunde sprechen. Ich versuche das mal alles zusammenzupacken und natürlich einiges über mich zu erzählen, denn nichts ist langweiliger als irgendwie theoretische Dinge. Und es geht ja sozusagen, wie kann man als Christ in der Arbeit authentisch leben? Darum geht es und ihr habt mich eingeladen. Vielen Dank. Und ich werde euch ein bisschen was erzählen über mich und über diese Themen und was ich in meinem beruflichen Leben so erlebt habe an normalen Dingen, an außergewöhnlichen Dingen oder zum Teil außergewöhnlichen Dingen. Also zu mir, ich bin Michael Winkler, ich bin Jurist, wie du gesagt hast, komme aus einer ganz normalen katholischen Familie. Insofern normal, weil wir ziemliche Sonntagschristen waren über viele Jahre und irgendwann mal sogar noch weniger. Das heißt also U-Boot-Christen, dreimal im Jahr noch aufgetaucht, Ostern, Weihnachten, Pfingsten und das war's dann. Und das war so, als ich ja in der Pubertät fortfolgende war, da war das so. Also mit dem Katholischsein war nicht viel los, bis ich dann zum Glück auf einen Religionslehrer getroffen bin, der etwas außergewöhnlich war. Der war nämlich ursprünglich evangelisch gewesen, geheiratet, verheiratet, drei Kinder, dann konvertiert, katholisch geworden und Priester geworden. Und er hat gesagt, im Religionsunterricht, also bei mir erfahrt ihr, was katholisch ist. Und ob euch das interessiert oder nicht, ist mir egal. Und am Anfang war mir das egal und dann irgendwann mal nicht mehr, weil er authentisch war. Also er hat wirklich das rübergebracht, was katholisch ist. Und da hat bei mir sozusagen ein theoretischer Ansatz, ein theoretischer Beginn dem Glauben eingesetzt. Ich habe sozusagen den Glauben theoretisch hinterfragt und irgendwann habe ich gemerkt, ja, da muss man eigentlich was Praktisches tun. Also man kann ja nicht bloß bei der Theorie stehen bleiben, sondern man muss das in die Praxis umsetzen. Naja, und dann bin ich langsam wieder sozusagen zum Sonntagschristen geworden und dann irgendwann habe ich mir gedacht, naja, nur in die Messe gehen, das ist auch nichts, also muss man mal wieder beichten. Und das sozusagen war dann der Durchbruch, als ich wieder in die Glaubenspraxis gekommen bin. Gut, ich habe dann ganz normal Bundeswehr gemacht und dann habe ich mir überlegt, was studiere ich, habe ich Jura studiert, nicht so recht gewusst, was ich damit machen soll, aber mit Jura kann man ja viel machen, stimmt auch. Und dann bin ich in Regensburg gewesen, dann bin ich immer nach Genf gegangen. Aber in dieser ganzen Zeit hat mich die Theologie sehr beschäftigt, also der Glaube. Und habe mir gedacht, vielleicht solltest du Theologie studieren. Also das mit dem Jura ist ja, also auch eine harte Nuss, ja, also ein hartes Brot. Und war da also wirklich am Schwanken, besonders dann in meiner Genfer Zeit im Ausland. Da stellt man sich dann nochmal in Frage und bin aber zurückgekommen und habe dann relativ schnell, nachdem ich zurückkam, das Opus Dei kennengelernt und habe gedacht, oh, da gehe ich jetzt hin, das interessiert mich jetzt. Und habe dann relativ schnell erkannt, dass das mein Weg ist, dass das meine Berufung ist. Das war für mich eine Befreiung, weil ich habe, wie gesagt, ich bin in diesem Zwiespalt gestanden. Ja, wie gehe ich mit dem Jurastudium, aber auch mit meinen theologischen, glaubensmäßigen Interessen, wie gehe ich damit um? Und habe irgendwas in mir gespürt und ja, das war die Auflösung, das war die Befreiung für mich, dass man eben ganz normal als Christ mitten im Alltag leben kann, dass man seinen Platz nicht verlassen muss, dass man sich aber dennoch auch ausbilden lassen kann, Theologie studiert sogar, dass man eben alle Tätigkeiten mit Christus machen kann. Das war für mich eine riesige Befreiung und relativ schnell bin ich dann zum Opus Dei. Es gibt verschiedene Formen der Mitgliedschaft und damals wurde ich sogenannter Supernumerarier. Das sind diejenigen, die Mehrzahl im Opus Dei, die heiratet sind bzw. vorhaben zu heiraten. Und das war ganz klar für mich, das ist mein Weg und bin dann vorangeschritten, habe das Studium beendet und habe mich da sozusagen eingeübt, auch in einen Lebensweg als Christ, als Laie mitten in der Welt zu leben und authentisch zu sein und eben alles ernst zu nehmen, seinen Glauben nicht an der Garderobe abzugeben, entsprechend zu beten und auch die Arbeit zu heiligen. Meine Arbeit war damals das Studium, ja, das ist natürlich gar nicht so leicht, der Jura. Ich komme dann später noch drauf, was das für alle von uns bedeuten kann, wenn wir versuchen, unsere Arbeit zu heiligen. Gut, und das waren dann so fast 3 Jahre, die ich so gelebt habe. Und irgendwann habe ich so zunehmend gemerkt, dass der Herr noch etwas mehr von mir will, nämlich es gibt im Opus Dei auch sogenannte Numerarier. Das sind diejenigen, die zölibatär leben, aber Laien sind. Und das sind auch diejenigen, die dann in den Häusern, in den Zentren des Opus Dei dann die Leitungs- und Bildungsaufgaben übernehmen. Und ja, der Herr hat mir gezeigt, deine Berufung ist eigentlich dieser Weg. Das war dann so eine Enttäuschung. Also vorher habe ich mich ein bisschen getäuscht, sozusagen in dem, was ich vielleicht tun sollte und was mein Weg sein könnte. Aber es war eine heilsame Enttäuschung. Ist mir dann auch nicht so leicht gefallen, natürlich. Ja. Also war schon ein innerer Kampf. Ich glaube, jeder, der einen solchen Weg einschlägt, klar, weiß, was er bekommt, aber auch weiß, was er zurücklässt. Aber so ist es eben. Wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann müssen wir auch etwas zurücklassen und bekommen aber 100:1. Wir bekommen also jede Menge dazu. Ich habe dann mein Referendariat als Jurist gemacht, bin nach USA gegangen, habe nebenbei promoviert und dann stand die Berufswahl an und haben mir gedacht, ja, schau mal, was sich so anbietet. War als Jurist erstmal tätig, dann später Einkaufsleiter, dann Leiter der gesamten Verwaltung und habe dann auch in dieser Zeit, bin dann Leiter geworden, auch eines Zentrums des Opus Dei, nämlich für Studenten, für Jugendliche, bin ich heute noch. Aber mittlerweile schon sozusagen, gibt schon einige Jüngere, die sozusagen das tun. Und das sozusagen war mein Weg. Ja. Also ich habe tagsüber ganz normal gearbeitet. Sonst in meiner Freizeit habe ich eben natürlich versucht, mein geistliches Leben zu pflegen, aber eben auch versucht, anderen zu helfen, dass sie ihren Weg zu Christus finden. Jugendlichen. Ich bin dann vor 3 Jahren bin ich Geschäftsführer der Jesse Business School geworden. Das ist ein kooperatives Werk des Opus Dei. Das heißt, es ist eine Business School zunächst mal, dann ist es eine christliche Business School und dann erst sozusagen im dritten eine Einrichtung des Opus Dei, aber zunächst mal eine ganz normale Business School, die eben auch in den Rankings bestehen muss, die Dinge gut machen muss, die eben auf dem Markt auch bestehen können muss. Aber dazu später. Jetzt habe ich mir ein bisschen vorgestellt und bevor ich zu dem Thema Heiligung der Arbeit komme, wollte euch die Montagsfrage stellen. Heute ist Sonntag, die Sonntagsfrage kennt ihr. Was würden Sie nächsten Sonntag wählen, wenn Bundestagswahl wäre? Und ich stelle euch die Frage, also morgen ist Montag, wer geht morgen gerne oder was macht ihr? Wer studiert, wer geht in die Schule, wer ist schon berufstätig, wer ist noch in der Ausbildung, wer ist Schüler? Okay, geht ihr morgen gerne in die Schule? Du sagst nein, du sagst ja, was ist mit dir? Der weiß es noch nicht so genau, okay. Also 50-50, ja, wer studiert? Und wie schaut es bei euch aus? Na, keine eindeutigen Antworten. Also ich sehe schon, es gibt einen gewissen Zweifel daran, ob das jetzt wirklich Spaß macht, was morgen kommt. Ja. Also ich bin ganz offen. Also mein morgiger Tag wird ziemlich unangenehm werden, für was so alles ansteht. Und also ich freue mich auch nicht auf morgen. Aber so ist es eben mal. Wir leben mitten in der Welt und das ist nicht immer streichelt so. Und darum geht es ganz genau. Also wir leben in dieser Welt von heute und müssen uns mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, die eben so sind. Und das, wie gesagt, es macht nicht immer zunächst Spaß, sondern es ist manchmal hart. Ja? Es ist unser Kreuz, das wir zu tragen haben, mitten in der Welt zu leben, zu arbeiten und eben zu bestehen und als Christ zu bestehen. Also da ist schon, wir merken schon, das ist eine Spannung, der wir da ausgesetzt sind. Ich kann euch aber dennoch sagen, die Arbeit, und bei euch Schülern ist in die Schule gehen Arbeit, eure Arbeit, und für die Studenten ist das Studieren Arbeit. Arbeit gehört zur Schöpfungsordnung. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber nicht zu. Ihr alle wisst, wie es am Anfang war im Buch Genesis. Ich zitiere vom Gründer des Opus Dei, dem heiligen Josef Maria Escrivá, der vieles über dieses Thema geschrieben hat. Und er sagt, die Arbeit ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen und ein Segen Gottes. Sie als eine Strafe anzusehen, ist ein beklagenswerter Irrtum. Gott, der beste Vater aller Väter, gab dem Menschen das Paradies zur Wohnstätte, ut operaretur, damit er arbeite. Also im Paradies haben alle gearbeitet. Dann muss man sagen, ja, und wieso ist es bei uns heute nicht mehr so paradiesisch, wenn wir arbeiten? Ja, leider kam der Sündenfall dazwischen. Also Adam und Eva haben da sich von den falschen Früchten ernährt. Gott hat dann gesagt, ja, Adam, woher hast du diesen Apfel? Den darfst du nicht anrühren. Und gesagt, das war die Eva. Und die Eva hat gesagt, das war die Schlange. Also war immer jemand anders. Ja. Das ist typisch für den Menschen nach dem Sündenfall. Es war immer nie selber schuld oder fällt einem schwer, die Schuld selber zuzugeben. Es war jemand anders. Okay. Der Sündenfall hat dazu geführt, dass wir ab jetzt im Schweiße unseres Angesichtes arbeiten. So, wenn man am Schreibtisch sitzt, schwitzt man vielleicht im Winter nicht, aber trotzdem, es ist hart. Ja, es ist, es macht uns nicht immer Spaß. Ja. Zumindest nicht allen. Ich zitiere noch das eine oder andere, weil es, sagen wir mal, glaube ich, wichtig ist für uns, dass wir nicht so mit einer Zweiteilung durchs Leben gehen. Also, am Sonntag bin ich Christ, dann gibt es noch ein paar andere Events, wo es Spaß macht, Theologie vom Fass, da sind wir unter uns. Aber der Rest ist was anderes. Ja? Das sind andere Kriterien, die wir da anlegen, das ist eine andere Welt. Und bloß schnell wieder raus aus dieser Arbeitswelt, möglichst schnell wieder rein ins Wochenende. Das darf nicht sein. Der heilige Josef Maria hat gesagt, die Arbeit ist nicht allein einer der höchsten menschlichen Werte und das Mittel menschlicher Mitwirkung am Fortschritt der Gesellschaft. Sie ist auch ein Weg der Heiligung. Hoppla, ein Weg der Heiligung. Also wir können heilig werden durch Arbeit. Das ist neu und alt. Also die ersten Christen haben das so verstanden, die wussten das. Wir sind Christen, wir leben mitten in der damaligen Gesellschaft. Da war das Römische Reich, da haben sie gelebt und gearbeitet und waren normale römische Staatsbürger, haben ihren Lebensunterhalt verdient. Aber sie haben das mit anderen Vorzeichen getan als die anderen, die nicht Christen waren. Sie haben Christus nachgefolgt, auch in diesen ganz normalen Dingen des Alltags. Sie haben gearbeitet, um auch Gott und den Menschen zu dienen. Das ist ganz wichtig. Also, auch nach der Erbsünde können wir Mitarbeiter Gottes sein. Auch wir können jetzt wieder helfen, dass diese ursprüngliche Schöpfungsordnung, die war ja in Ordnung. Ja. Da ging's, im Paradies war ja alles klasse. Ja. Und da gab es zwei, die haben das irgendwie durcheinander gebracht und jetzt leiden wir unter diesen Folgen der Erbsünde. Und wir sehen es täglich. Ja. Also in diesem Chaos, in dieser Unordnung und was nicht gelingt und was nicht klappt. Vieles klappt, aber vieles auch nicht. Ja. Und das ist Folge der Erbsünde und auch in der Arbeit merken wir das. Und in den täglichen Beziehungen, auch in der Familie, in der Freundschaft, ja, wieso gibt es da immer wieder Probleme? Ja? Der Teufel lässt sich nicht lumpen und die Erbsünde ist leider eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber wir sind trotzdem Mitarbeiter Gottes. Das ist die frohe Nachricht. Wir können trotzdem uns heiligen. Wir können uns trotzdem mit Christus identifizieren, auch in der Arbeit. Und wenn wir mal Christus uns betrachten, die ersten 30 Jahre seines Lebens, was hat er gemacht? Er war ein ganz normaler junger Mann. Da waren bis auf ganz wenige Ausnahmen war alles normal. Ja, als er 12 war, ist er mal im Tempel gegangen, hat den Schriftgelehrten gesagt, wo es lang geht. Aber dann ist er wieder zurück und war seinen Eltern untertan und hat gearbeitet als Zimmermann. Also er hat gearbeitet. Christus. Gott hat gearbeitet. Der wahre Gott, Jesus Christus, hat gearbeitet. Und das ist in der antiken Welt durchaus revolutionär gewesen. In der antiken Welt, das Ideal war, nicht zu arbeiten. Arbeit war was für die Sklaven. Epikur gesagt, mal ein bisschen platt gesagt, hau dich auf die faule Haut und lass die Sklaven für dich arbeiten. Und wir kennen den Paulus, der war Tuchmacher, der war Zeltmacher. Also der hat auch gearbeitet und hat diejenigen, die nicht arbeiten wollten, hat er ziemlich eingeheizt und hat gesagt, Freunde, das geht nicht. Also entweder ihr arbeitet und ihr tut was für euren Lebensunterhalt oder ihr verzieht euch. Ja. Okay, Christus, Paulus, große Vorbilder. Die Schöpfungsordnung, großes Vorbild. So, jetzt aber an uns, wie können wir Mitarbeiter Gottes sein? Ein paar wenige Kriterien. Tun wir alles, was wir tun, menschlich perfekt? Möglichst perfekt, ohne dass wir Perfektionisten sind. Das ist eine große Krankheit der heutigen Zeit, der Perfektionismus. Nein. Perfekt heißt, in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, möglichst gut. Keine Schlamperei, kein Durcheinander. Wir wollen den Menschen dienen. Wir können unseren Menschen nicht etwas anbieten, was schlecht ist. Wir können das Gott auch nicht anbieten. Ich meine, wir arbeiten in der Gegenwart Gottes, wir leben in der Gegenwart Gottes. Ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, Gott ist da. Er ist immer da. Nicht als ein Überwachender, sondern ein Liebender und der uns helfen will. Aber können wir Gott nicht anbieten und den Menschen auch nicht. Also wenn Schlamperei ist und wenn Jesus schiefe Kleiderschränke oder schiefe Betten gebaut hätte, dann hätten die Kunden auch gesagt, was lieferst du mir hier ab? Es gibt ein apokryphes Evangelium, ich weiß nicht welches, da gibt es dann das Wunder, dass Jesus den schiefen Kleiderschrank gerade zieht. Die Kirche hat gesagt, das hat nichts mit dem Evangelium zu tun, das ist Humbug. Nein, wir müssen gut arbeiten, und wenn wir irgendwas schief gebaut haben, dann müssen wir halt die Sache mit menschlicher Hand wieder gerade ziehen oder neu bauen, und das ist perfekte Arbeit. Sich um die kleinen Dinge kümmern, nutzen wir die Zeit aus. Wir haben nur eine gewisse Lebensspanne, und da müssen wir schauen, dass wir zurechtkommen und dass wir die Zeit nicht vertändeln. Und es gibt 100.000 Möglichkeiten, die Zeit zu vertändeln. Im Internet allein ist eine super Sache. Ja, aber wir alle wissen, dass wir Zeit verlieren können im Internet. Und wir müssen auch Rechenschaft ablegen am Ende, was haben wir mit der Zeit gemacht, die Gott uns geschenkt hat. Und das, was der heilige Josef Maria immer sehr gerne gesagt hat, Schlusssteine setzen. Anfangen tut jeder. Schlusssteine setzen, beenden tun nur die Heiligen, sagt er. Schlusssteine setzen tun nur die Heiligen. Klasse. Ja, also wie gesagt, so halbfertige Dinge. Das hat nichts mit Heiligung der Arbeit zu tun. Klar, wenn man keine Zeit mehr hat und so, ja. Aber dann weitermachen, bis zum Schluss durchziehen, nicht aufhören. Ja. Und das alles aus Liebe zu Gott und zu den Menschen, das ist wichtig. So können wir die Arbeit heiligen, ja. Dienen wir den Menschen dadurch und auch durch unser berufliches Prestige. Also wir haben dann berufliches Prestige, wenn wir gut arbeiten. Ganz egal, was jeder macht, man muss nicht in der Spitzenposition sein. Ganz egal, was jeder macht, und auch der Straßenkehrer und der Handwerker und auch der Minister und auch der Professor, alle müssen gut arbeiten. Und dann ist es vollkommen egal, ob Akademiker, Nicht-Akademiker, Straßenkehrer, Bauer, Handwerker, egal. Wenn jemand gut arbeitet, dann ist er vor Gott, arbeitet er vor Gott wohlgefällig. Und er dient den Menschen dadurch. Und durch dieses Prestige, das man damit gewinnt, können wir auch andere zu Christus führen. Also wir können nicht apostolisch sein, wir können nicht den Leuten Christus predigen, wenn wir faul sind, wenn wir Schlamm abliefern, wenn wir Murks bauen, wenn wir die Dinge unvollendet lassen. Dann sagt jeder, jetzt mach erstmal deine Sache zu Ende, dann unterhalten wir uns über Christus. Zu Recht. Das, was ich euch erzählt habe, das machen normalerweise die Laien. Die Laien in der Kirche sind die Mehrer, wie man auf Bayerisch sagt, eindeutig, also die überwiegende Mehrzahl, 99,9%. Die anderen sind die Priester und die Ordensleute, und die sind sehr wichtig, aber sehr, sehr wichtig. Und die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel, und der Papst ist der Nachfolger des heiligen Petrus. Aber die Laien haben eine ganz spezifische Würde, und das ist ein bisschen verloren gegangen im Laufe der Kirchengeschichte. Am Anfang, wie gesagt, im Urchristentum war es klar, ja, die normalen Christen waren normalerweise Laien und waren Familienväter, Familienmütter, und was eben die Leute getan haben. Und natürlich gab es die Priester und die Bischöfe und die Kleriker, aber sie hatten eben einen anderen Dienst auszuüben, und die Laien hatten ihren Dienst auszuüben. Sie haben ihre spezifische Aufgabe in der Welt. Das ist eigentlich erst wieder entdeckt worden im Zweiten Vatikanischen Konzil. Es gab immer wieder, es ist nie vollkommen verschüttet gegangen, ja. Aber die Kirche war sehr klerikerlastig. Und da ist einiges natürlich dann in Schieflage geraten. Also zum Beispiel Thomas Morus, der hat gelitten unter dem, worunter ich auch gelitten habe. Nämlich, ja, wie komme ich als Laie mitten in der Welt mit meinem Glauben zurecht? Wie kann ich das auflösen? Und Thomas Morus ist dann erst ins Kloster gegangen, und dann ist wieder raus, und dann war er in so ein, hat aber doch eine Spiritualität gehabt, die der Ordensspiritualität nachempfunden war oder sich angelehnt hat an sie. Also er hat in seinem Leben diesen Widerspruch gespürt, und er konnte ihn nicht wirklich auflösen. Der Gründer des Opus Dei hat gesagt, der Thomas Morus wäre, wer hätte es damals das Opus Dei schon gegeben, der erste Supernumerarier gewesen. Er war ja verheiratet. Also ein ganz toller Mann, der Thomas Morus, aber er hatte eben dieses Problem. Was sagt das Zweite Vatikanische Konzil? In Lumen Gentium sagt es Folgendes. Sache der Laien ist es, Kraft der ihnen eigenen Berufung in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge, das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken und der normalen Verhältnisse des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. Das ist ein Sauerteig in der Heiligung der Welt, heißt es dort. Also sie leben, die Laien leben dort, wo sie sind. Die meisten sind verheiratet und die meisten leben in den Familien und die meisten leben, wo sie eben leben, wo auch ihr lebt. Wie gesagt, 99,9%. Und ihr müsst, wenn ihr in die Schule geht und wenn ihr irgendwas macht, dann müsst ihr natürlich auch die Eigengesetzlichkeit der Dinge respektieren. Ja? Also Mathematik ist für alle gleich, für Katholiken und für Nicht-Katholiken. Juristerei auch und Medizin auch. Der Körper ist bei Katholiken, bei Nicht-Katholiken dasselbe. Ja? Und insofern, die Eigengesetzlichkeit gilt es zu wahren, aber wir legen in das, was wir tun, legen wir einen anderen Geist rein. Wir nehmen Christus mit. Wir nehmen Christus mit in den Arbeitsplatz, in die Vereine, in die Behörden, zu den Feierlichkeiten, zu den Festen, zum Sport, in die Wirtshäuser. Christus im Wirtshaus, ja. Wieso eigentlich nicht? Ja, Christus hat auch gefeiert und Christus war bei der Hochzeit von Kana. Also nehmen wir Christus in all das mit, was wir tun. Denn er hat auch mitten in der Welt gelebt, wir wissen es. Er war nicht nur der Prediger und nicht nur der die Eucharistie eingesetzt hat, sondern er hat eben auch all das geheiligt, was wir tun sollen. Ja. Und tun wir alles mit einem Glauben, mit einem tiefen Glauben, den wir natürlich auch bilden müssen. Und das, was ich schon sagte, also den Glauben nicht an der Garderobe abgeben, sondern eine tiefe Lebenseinheit finden, dass wir nicht sozusagen diese Zweiteilung haben. Ja, wie gesagt, da die Welt und da der Glaube. Das darf nicht sein, sondern wir müssen Glaube und Welt müssen wir zusammenbringen, weil wir sind in der Welt. Wir müssen gar nicht in die Welt reingehen, wir sind ja schon da. Das heißt immer, ja, die Christen müssen in die Welt gehen. Ja, sorry, wir sind ja schon da. Wenn wir rausgehen, dann sind wir Ordensleute, die vielleicht dann sich zurückziehen. Es gibt unterschiedliche Arten des Ordenslebens, aber es hat natürlich auch Einsiedler gegeben und gibt sie nach wie vor, die ganz bewusst aus der Welt rausgehen und die Welt von außen heiligen. Aber wir sind mitten in der Welt, wir müssen die Welt von innen heiligen. Und wir Laien kommen in Milieus, wo Kleriker nicht hinkommen. Also wir müssen versuchen, den scheinbaren Gegensatz zwischen Evangelium und dem eigenen Leben zu überwinden. Okay, das ist ein bisschen theoretisch gewesen, aber jetzt ein paar Geschichten, Anekdoten, Erlebnisse aus meinem Berufsleben. Der heilige Josef Maria hat gesagt, wir müssen aus der Prosa des Alltags epische Dichtung machen. Ja? Und die Prosa des Alltags ist eben mal so. Also wir sind gut drauf oder auch nicht gut drauf, wir sind müde oder nicht, wir sind krank oder halbkrank und da müssen wir uns heiligen. Ja? Die Müdigkeit müssen wir überwinden, die Müdigkeit müssen wir auch mit einem Lächeln und mit Freundlichkeit sozusagen kontern, dass die Leute nicht von unseren normalen Gefühlsschwankungen abhängig sind. Nicht, dass sie sagen, da hat er wieder mal ganz, ganz finster reingeschaut. Ja, hat mir schon mal einer gesagt, so, ja, heute bin ich ja nicht so gut drauf, sorry, nichts gegen Sie. Ja. Und das merkt man dann schon, ja. Also da muss man kämpfen. Also das alles, was ich erzähle, habe ich auch erst lernen müssen und ich habe auch nicht alles richtig gemacht, auch viele Fehler gemacht. Ein paar Dinge sind auch gut gelaufen. Dann, als ich gegangen bin, haben mir einige Leute gesagt, was vielleicht doch ganz gut war. Und das andere habe ich schon manchmal selber gewusst. Okay, also versuchen wir erstmal das, was da ist, normal zu machen und freundlich und gut und mit Perfektion und dass sich die Leute auf uns verlassen können. Aber dann gibt es natürlich auch Situationen, da ist es dann ein bisschen anders, da kommen dann Besonderheiten. Und eine war zum Beispiel, Jungs, die waren so Handwerker und Bauleute und die haben immer schmutzige Witze gerissen. Ja? Und dann haben wir gesagt, Freunde, muss ich wieder Schmutzzulage zahlen? Wie meinen Sie das, Schmutzzulage? Ja, also der Schmutz in dem, was Sie so hier den ganzen Tag ablassen, ist erstmal Schmutz. Ach so, meinen Sie das? Okay, in meiner Anwesenheit gab es das dann auch nicht mehr. Das ist jetzt alles so der Bereich, so, ja, sechstes Gebot und das ist nicht der wichtigste Bereich, sage ich ganz offen. Also das Christentum ist jetzt keine Moralanstalt, aber wenn Gott beleidigt wird, müssen wir einfach mal sagen, was Sache ist. Muss man als Christ, wenn man so im Leben ist, muss man immer lieb und nett und na, können wir es nicht doch mal probieren und so? Oder kann man auch mal auf den Putz hauen? Ich muss gestehen, dass ich manchmal vielleicht zu viel auf den Putz gehauen habe, wenn mir irgendwas zu blöd gekommen ist. Ja. Meistens hat der Betriebsrat leiden müssen, aber wir haben uns dann am Ende immer gut verstanden. Habe ich auch manchmal entschuldigen müssen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man merkt, wenn man einen Fehler gemacht hat. Man muss sich entschuldigen. Man muss sagen, das tut mir jetzt leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. bitte nehmen Sie die Entschuldigung an. Das ist überhaupt sehr befreiend, wenn man sagen kann, meine Fehler, meine Schuld. Ja? Also im Konfitur, im Schuldbekenntnis sagt man, meine große Schuld. Ja? Und das soll man nicht bloß in der Messe sagen, sondern auch gegenüber den Menschen, denen man auf die Zehen getreten ist. Und das habe ich dann immer wieder mal tun müssen. Und es war für uns alle gut, ja? Also besonders für mich, ja? Weil es gibt ein Buch von einem Wiener Psychotherapeuten, Psychologen, der heißt Raphael Bonelli, und dieses Buch heißt Selber Schuld. Und er sagt, es ist so befreiend, wenn man sagen kann, das ist meine Schuld. Nicht der andere ist schuld. Ja? Der Adam hat gesagt, die Eva war schuld, und die Eva hat gesagt, die Schlange war schuld. Und so ist es doch bei uns auch, wir verhalten uns auch so. Ja, das war der und der, und das war nicht meine Schuld. Doch, wir sind schuld. Das ist sehr wichtig, sich entschuldigen zu können. Auch manchmal haben wir manchmal den Professoren eins von Schiebein gegeben, musste mich auch entschuldigen, war sogar nur zu meinem Vorteil. Ich war dann, wie gesagt, Einkaufsleiter, und da gab es eine Insolvenz, da ist ein Vertrag, seine Firma ist insolvent gegangen, und da ging es monatelang hin und her, und da gab es einen Insolvenzverwalter, das war ein unglaublicher Typ. Er kam rein, damals trug man noch Krawatten, ohne Krawatte, kam rein, knallte seine Füße auf den Tisch, packte die Pfeife aus und stopfte sich mit einer versilberten Patronenhülse die Pfeife. Der Typ hat mich irgendwie erstmal aufgeregt. Ja, also. Und nachdem er dann dumme Sprüche abgelassen hat, wie, also wenn das hier nicht so langsam geht, wie ich das will, dann ist das wie beim großen Dreck. Wer am Wegesrand liegen bleibt, wird erschossen. Und da ist mir dann sozusagen, da bin ich dann stinksauer geworden nach diesem Spruch und habe dann den Kerl ziemlich angegangen, zusammengebrüllt fast schon. Und mein Chef saß immer neben mir, nicht, der kann uns doch kaputt machen. Ich war so sauer. Also. Und wir haben den Vertrag dann doch flott bekommen. Ich glaube, der hat es gebraucht. Ja. Also manche Leute brauchen das. Also wenn die nicht irgendwie eins ins Schienbein bekommen, dann fühlen die sich nicht wohl. Also als Christ muss man auch mal die Meinung sagen. Als Christ muss man auch mal sagen, Freunde, so nicht. Ja. Und mal auch ziemlich auf den Tisch hauen. Ne. Manchmal kann man auch daneben liegen oder vielleicht war man zu rabiat. Derzeit bin ich Bauherr. Das heißt also, die Jesse Business School baut ihren Campus oder baut ein Haus um, und bauen ist hart. Bauen ist, da gibt es eine eigene Sprache, hat mir mein früherer Bauchef gesagt, das habe ich mir gemerkt. Und die Sprache muss ich leider ab und zu jetzt verwenden, und ich fühle mich offen gestanden nicht gut, und ich muss selber immer wieder mein Gewissen erforschen, war das jetzt zu hart? Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch nicht am Ende, der Bau steht noch nicht. Danach muss ich noch mal drüber nachdenken, so retrospektiv das Ganze mir ansehen. Also, das sind jetzt mal so ein paar Schlaglichter über berufliches Leben. Ich könnte noch vieles andere erzählen. Vielleicht nur noch ein, zwei Dinge. Es ist wichtig, den Leuten zuzuhören mit ihren ganz normalen Themen. Bitte, das ist für mich normal. Also, ich meine, wenn dafür bin ich als Chef da. Ich muss zuhören. Ist doch logisch. Oder ein höherer Mitarbeiter, der hatte gesundheitliche Probleme ohne Ende. Aber hat gearbeitet auch wie ein Tier. Ja? Und der war der Perfektionist schlechthin, was, wie gesagt, eine große Gefahr ist. Perfektionismus macht einen unfrei. Hat nichts mit Heiligung der Arbeit zu tun. Es hilft den Leuten zuzuhören. Man kann oft nichts lösen. Aber allein, dass man da ist und dass man Zeit investiert. Führungsarbeit heißt zu wie viel Prozent auch immer. Ebert von Kuhnheim, der frühere Vorstandsvorsitzende von BMW, hat gesagt, meine Aufgabe als Chef von BMW ist, zu 80-90% Personalgespräche zu führen. Ich sage, boah, das ist aber viel. Ich habe es nicht gemacht, muss ich gestehen. Ich habe nicht 80-90% in Personalgespräche investiert, aber vielleicht wäre es sogar nötig gewesen. Oder vielleicht, je höher man kommt, desto mehr muss man es tun, um den Laden irgendwie zusammenzuhalten. Ich meine, da kommen ja dann alle Zipperlein, und der hat gesagt, und der hat über mich behauptet und so, und da kommt dann die ganze Erbsünde wieder um die Ecke. Ja, also in dem ganzen Mitmenschlichen, ja, also das erleben wir ja alle, ne? Also wir denken und die Fantasie und der hat gesagt und was könnte er gemeint haben und also unmöglich, was der oder die gesagt hat und ja, die Fantasie ist die Verrückte des Hauses, sagt die Theresia von Avila. Ja, so ist es. Unsere Fantasie ist bodenlos, ja, also was die sich ausdenkt. Und natürlich im Arbeitsleben, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, um alles durcheinander zu bringen. Und das ist die Aufgabe eines Vorgesetzten, der ja auch genauso mit der Erbsünde zu kämpfen hat wie jeder andere Mensch, das irgendwie zu entwirren und zu helfen, dass wir doch möglichst gut arbeiten können alle. Ja? Also ich will es mal dabei belassen. So, das sind so meine Erlebnisse und ich habe versucht, die Arbeit zu heiligen. Das ist mir nicht immer gelungen. Ich habe Fehler gemacht, manches ist doch gelungen. Und ich kann dich nur ermutigen, sozusagen den Weg zu gehen, dass man einfach Christus in alles mit hineinnimmt. Also dass man Christus nicht außen vor lässt, dass man eben in den Alltag, in jeglichen Situationen, in der Familie, in der Arbeit, in allem, was ihr tut, beim U-Bahnfahren und in den Wirtshäusern, dass ihr das mit Christus tut. Ja. Das ist nicht leicht. Ja. Und wie gesagt, mein Weg ist der Weg im Opus Dei, das zu tun. Und wir bekommen viele Hilfen und viel Ausbildung und viel individuelle Unterstützung durch die Leiter und durch Vorträge und durch Bildungsmittel aller Art. Das ist sozusagen mein Weg, den ich gefunden habe und wie gesagt, das ist nicht immer leicht, das Leben ist überhaupt nicht leicht, aber für mich eine großartige Befreiung gewesen seinerzeit, als ich das entdeckt habe. Ja. Ich kann als ganz normaler Mensch mitten in diesem Leben durchs Leben mit Christus gehen. Vielen Dank. Also die Frage war, wie kann man rausfinden, in welcher Arbeit Gott einen haben will. Wenn wir erstmal vom Begriff des Berufs ausgehen, dann steckt da auch, also Beruf und Berufung haben auch etwas miteinander zu tun. Ja? Also versuchen wir, Gott zu fragen, wo willst du mich? Was willst du von mir? Was sind meine Talente? Was sind meine Stärken? Wo kann ich dir am besten dienen? Das ist natürlich nicht so leicht. Ja. Also manchmal ist man einfach in Situationen, da kann man gar nicht anders. Beispiel, Familienunternehmen. Schon in der 7. Generation sind wir im, was auch immer, im Buchhandel. Ich bin der älteste Sohn. Also die Generation sagt, ich muss im Buchhandel. Ich habe aber keine Lust auf Buchhandel. Ja. Das sind schwierige Situationen. Ja. Und es gibt viele Menschen, die vielleicht unglücklich geworden sind, weil sie der Familientradition gefolgt sind und das gemacht haben, was eben der älteste Sohn oder wer auch immer zu tun hat. Ich sage immer, es wäre gut, wenn die Eltern einfach ihren Kindern Freiheit lassen, dass sie das tun, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, ob jetzt deine Situation, ich darf du sagen, kannst du zu mir auch du sagen, jeder kann du sagen, Michael. Was jetzt deine Situation ist, das muss man natürlich immer versuchen, sehr individuell festzustellen. Es ist ganz schwierig, jetzt sozusagen in der Runde zu überlegen. Aber wichtig ist, frag im Gebet, was soll ich tun? Wie gesagt, ich kann nur von mir erzählen, ich bin Jurist geworden. Ja, mein Vater hat gesagt, er hat BWL studiert und war Banker und so. Und er hat gesagt, komm, ich studiere Jura, da kannst du alles machen. Ja, habe ich gemacht. Das hatte auch einen konkreten Anlass. Ich habe Geschichte in der Schule gehabt, Leistungskurs. Dann habe ich eine Facharbeit geschrieben über ein verfassungsgeschichtliches Thema. Ich sage, super, Verfassung, Recht, Jura, hervorragend, macht Spaß. Mein Vater sagt auch, kannst alles machen, mache ich. Ja, als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, hoppla, so ist das nicht. Ja? Also die Verfassungsgeschichte ist so wenig und vollkommen unwichtig im Jurastudium, sondern da geht es um BGB und Strafgesetzbuch und altes Zeugs da. Und hat ziemlich gelitten unter dem Zeug. Also ich habe euch ja das erzählt, ne, dass dann die Phase kam, wo ich dann im Ausland war und gesagt, nee, dieses Jura, Theologie doch besser. Ich sehe mich nicht als Jurist. Das stimmt eigentlich auch nach wie vor. Also eigentlich bin ich kein typischer Jurist. Also ich habe das zwar dann zu Ende studiert und hat dann aber gesagt, so, ich will aber in einen Bereich gehen, so irgendwo an Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur. Und das habe ich dann bekommen im Max-Planck-Institut. Also insofern, ich habe durchgehalten. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass ich meine Berufung entdeckt habe, die für mich eben das Richtige war. Und ich habe durchgehalten und ich habe versucht, das, was ich mal eingeschlagen habe, konsequent durchzuziehen. Und bin sehr gut gefahren. Also deswegen, das, was ich euch erzählt habe, war natürlich nicht immer lustig. Ja, hat diese Phasen der Normalität, der Langeweile, der ständigen Wiederkehr des Gleichen gegeben. Aber das ist immer so. Selbst wenn man einen Beruf ergreift und man sagt, boah, das ist meine Berufung, ich muss Tänzerin im Staatsballett werden. Ja, irgendwann, weiß nicht, ob das deins wäre, ja, aber kann sein, dass auch das mal langweilig wird oder dass irgendwann man nicht mehr so gelenkig ist wie früher und dann tut man sich schwer. Und also das gibt's überall, selbst wenn man sagt, mein Beruf ist meine Berufung. Ja. Insofern Gebet, sich mit guten Leuten austauschen, was soll ich tun, was kann ich machen, auch sehr rational überlegen. Ja, also ich meine, Gott hat uns den Verstand gegeben, hat uns die Vernunft gegeben. Also überlegen wir, was tun wir, was kann ich mit meinen Talenten tun und auch andere Leute fragen, was glaubst du, was ich tun sollte, was sind meine Talente, ist das wirklich so? Vielleicht müssen wir uns auch enttäuschen lassen, weil wir einer Täuschung unterliegen. Wir glauben, wir müssten dieses tun. Und dann kommt aber einer, hör mal, ich glaube, du liegst falsch. Also sich objektivieren lassen, das ist, glaube ich, wichtig. Einfach offen zu sein für Korrekturen. Ja, wie gesagt, bei mir gab es auch einige Korrekturen in meinem Leben, die mir schwer gefallen sind. Aber es ist nur gut so, weil wenn wir einem falschen Weg folgen, wenn wir auf dem falschen Weg sind und konsequent den weitergehen, obwohl wir vielleicht doch nicht dafür gebaut sind, obwohl es doch nicht unsere Berufung ist, dann werden wir unglücklich. Und wir wollen glücklich werden. Also insofern, seien wir offen, seien wir ehrlich zu uns, lassen wir uns helfen, lassen wir uns enttäuschen und legen wir alles in die Hände Gottes am Ende dann. Also die Frage war, wie kann man authentisch im Alltag leben? Tischgebet, ja, nein. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja. Weil manchmal es auch Konstellationen gibt, da kann ich das Thema noch nicht brauchen. Ja, im Sinne von, wenn ich also jetzt komplexe Verhandlungen habe oder irgendwas, da muss ich die Leute erstmal sozusagen unirritiert bekommen. Dass sie nicht irritiert sind über mich, sondern wahrscheinlich auf der rein professionellen Ebene. Aber ich frage mich auch jedes Mal, ist das jetzt zu viel Nachgeben? Ist das zu viel Konformismus? Soll ich doch offener sein? Ich muss gestehen, ich kann da auch, wie in vielen anderen Fragen, kein Patentrezept geben. Denn so einfach, so schwarz-weiß ist die Welt nicht. Also in meiner Business School, die ja wie gesagt eine Einrichtung des Opus Dei ist, gibt es so viele Programmteilnehmer, MBAs und so weiter, die haben nichts mit dem Glauben zu tun oder wenig mit dem Glauben zu tun oder sind Muslime oder sind Juden oder sonst was. Ja. Insofern, die meisten beten eher nicht offensichtlich, sondern für sich. Also wenn man genau hinschaut, merkt man es schon. Aber jetzt nicht unbedingt das Kreuzzeichen. Weil vielleicht, das Kreuz ist ja für viele ein Stein des Anstoßes. Ja. Deswegen ja immer diese Kreuzdiskussionen und in den Klassenzimmern abnehmen. Und so. Ja, das Kreuz provoziert. Müssen wir uns klar sein. Also wir in Bayern vielleicht sagen, ja, das gehört dazu, das ist Brauchtum, das war schon immer so. Es war erstens nicht immer so und zweitens, es provoziert. Ja, und im Dritten Reich sind die Kreuze abgehängt worden und jetzt gibt es auch immer wieder Diskussionen, in den Klassenzimmern Kreuze abzuhängen. Also wir müssen uns klar sein, das Kreuz provoziert. Manchmal muss es provozieren, manchmal ist aber vielleicht nicht gut, dass wir jetzt provozieren mit einem Kreuzzeichen. Insofern, das ist nicht leicht. Ich kann ja da auch keinen jetzt nicht sagen, mach so oder mach so. Ja. Es geht auch, glaube ich, darum, wie wir uns allgemein verhalten. Ja. Und da gibt es so viele, einfach mal gewisse Dinge nicht machen. Erstmal nicht machen, was alle machen. Das ist schon mal, da merken die Leute vielleicht nicht sofort, aber hoppla, der war gar nicht dabei, der hat gar nicht das Heft da angesehen und der hat gar nicht dieses und jenes. Und die ersten Christen haben auch gewisse Dinge nicht gemacht. Sie haben nicht abgetrieben, sie haben sich ordentlich gekleidet, sie haben sich vielleicht nicht gegenseitig ausgerichtet und denunziert. Das war sozusagen das Erkennungszeichen. Und die gegenseitige Liebe, liebt einander, daran soll man euch erkennen. Dieses Mandatum Novum, dieses neue Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, daran soll man euch erkennen. Das ist vielleicht wichtiger. Einfach zu sagen, ich muss bewusst anders sein, ich muss bewusst mich abgrenzen, durch erstmal nicht tun. Ich nicht. Mal dieses Buch da von dem Joachim Fest. Ich nicht. Und ich glaube, damit können wir zunächst mal genauso authentisch sein, ohne dass wir die Leute sofort vor den Kopf stoßen. Manchmal muss man, ja, wie gesagt, manchmal muss gesprochen sein, manchmal muss ganz klar gesagt werden, so nicht. Ja. Das kann man sich als Vorgesetzter vielleicht als Kollege, der eben einer von vielen ist, die gleichgestellt sind. Aber man kann sehr gut wirken. Man kann sehr gut wirken und ihr könnt alle gut wirken in eurer Umgebung. Das möchte ich euch vielleicht mitgeben. Ja. Ganz egal, wo ihr seid, seid authentisch Christen, habt Mut, wo auch immer, wie auch immer dieser Mut aussehen soll. Seid vielleicht auch mal ängstlich, ihr dürft ängstlich sein. Kann ich das? Petrus war auch ängstlich, der hat zwei bis dreimal den Herrn verraten. Verneint, sagt, nein, den kenne ich nicht. Ja, vielleicht geht es uns auch mal so, dass wir sagen, nee, den kenne ich nicht, den Herrn Jesus Christus. Bis wir merken, doch, ich kenne ihn und ich müsste eigentlich Stellung nehmen, ich muss jetzt was sagen. Vielleicht sind wir am Anfang feige und dann sind wir doch plötzlich mutig geworden, weil wir das im Gebet überlegt haben und doch mal gesagt haben, nein, so geht's nicht. Also, wir sind jetzt hier 50. Wenn wir jetzt die 50, die wir hier sind, wenn wir in die Welt hinausgehen und dort, wo wir sind, in der Familie und bei den Freunden und wo auch immer, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Schule, wenn wir einfach gewisse Dinge tun oder nicht tun, wenn wir Christus wirklich dorthin bringen, wenn wir vorher beten, wenn wir auch die Leute im Gebet empfehlen, mit denen wir zu tun haben, da können wir eine Revolution anzetteln. Wenn jeder von euch einen oder eine im nächsten Jahr sozusagen Christus näher bringt, und der oder diejenige wieder im nächsten Jahr eine, dann ist das mathematisch gesehen exponentiell, dann geht es exponentiell nach oben. Ja. Also wir könnten, und das ist die große Stunde der Laien, also wir Laien, wir können alle Apostel sein. Wir Laien, wir können alle Christus in die einzelnen Kapillaren der Gesellschaft bringen, wo der Papst nicht hinkommt und wo die Bischöfe nicht hinkommen und wo die Priester nicht hinkommen, obwohl sie großartige Möglichkeiten haben. Aber trotzdem, die können nicht überall sein, weil wir sind 99,9% und wir sind überall. Wir könnten überall sein und wir könnten überall authentisch sein. Und das ist, glaube ich, die große Chance, die wir haben und da müssen wir uns natürlich bilden. Ja, wir können jetzt nicht rausgehen und sagen, jetzt machen wir es aber mal. Also bald wir um die Ecke sind, an der U-Bahn gibt es die erste Komplikation, wenn wir mal merken, es wird doch ein bisschen ernst. Ja, also insofern Gebet, Gewissensbildung, bitten wir den Herrn um Mut, dass wir als Christen authentisch rüberkommen und lassen wir uns nicht irritieren von Fehlschlägen, von der Ängstlichkeit, mit der wir manchmal durchs Leben gehen, von der Menschenfurcht. Ja. Die Apostel waren auch ängstlich zunächst. Dann kam der Heilige Geist, dann ist es langsam losgegangen. Ja. Also bitten wir den Heiligen Geist, bitten wir den Herrn, dass er uns hilft, authentische Christen im Alltag zu sein, dort, wo wir sind.
Ja, danke Michael. Du sprichst mir aus der Seele, wenn ich dir so zuhöre. Und mir ist es so ergangen, neulich war ich in Regensburg, bin viel unterwegs als Missionar. Ich bin in Regensburg durch die Fußgängerzone gelaufen, gerade durch so eine, ich sage jetzt mal, es war Regensburg, um den Münchner nicht zu nahe zu treten. Und es war gerade, muss Samstagnachmittag gewesen sein oder so, die Leute mit drei Einkaufstaschen in der rechten Hand, ein Eis in der linken Hand, Kind und Kegel dabei, alle beim Einkaufen und wollten einfach die Zeit genießen und dann laufe ich da durch die Regensburger Fußgängerzone und höre einen Prediger an der Ecke. Der war da einfach mitten in der Fußgängerzone und hat zu den Leuten gepredigt, die da vorbeigegangen sind. Und dann hat er doch meine volle Aufmerksamkeit gehabt. Ich wollte mich natürlich nicht sofort outen, habe so getan, als ob mein Schuhbändel offen war, mich runtergebeugt und ein bisschen zuzuhören, was der so predigt. Vielleicht kriegt man ja ein paar Ideen für die Sonntagsmesse, kann ja immer sein. Und dachte ich mir, ja, vielleicht müssen wir so sein, dass wir einfach in die Fußgängerzone gehen und da uns an die Ecke stellen und predigen. Ja, könnte ja sein. Vielleicht sollte ich als Erster anfangen. Und dann habe ich eben zugehört und der Prediger, muss ich ehrlich sagen, es war keine so angenehme Predigt, dem zuzuhören. Er hat gesagt, den Leuten mit ihren Einkaufstaschen, die da vorbeigezogen sind, alles, was ihr eingekauft habt, da ist nur der Tod drin, das ist endlich und was weiß ich. Und dann wollte ich eben hören, wie das weitergeht. Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, weil das war wie so eine angekratzte Schallplatte, einfach in Dauerschleife, immer wieder die gleichen zwei, drei Sätze gebracht. Und dann habe ich mir echt gedacht, also wie viel bringt das jetzt wirklich? Ja? Ich glaube, der hat ein paar Leute ein bisschen zum Lachen gebracht. Andere ist er vielleicht auf den Schlips getreten und hat sie in ihren Vorurteilen bestätigt. Und deswegen glaube ich, hast du uns heute einen sehr guten Weg aufgezeigt. Eben nicht, dass wir uns an die Ecke in der Fußgängerzone stellen oder in der U-Bahn anfangen zu predigen, sondern dass wir durch unser Zeugnis predigen. Ja, ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt, dem heiligen Franziskus wird dieser Satz zugeschrieben, wir sollen immer predigen, zu allen Zeiten und wenn nötig, mit Worten. Und so glaube ich, dass das vor allem den Weg, den du aufgezeigt hast, ein Weg ist, in dem wir offene Ohren haben, offene Augen haben und vor allem ein offenes Herz. Offene Ohren, um den Leuten, die um uns herum sind, zuzuhören, einfach mal so reinzuhören, was sind denn die Probleme, was bewegt ihn eigentlich, was sind denn eigentlich seine Interessen. Offene Augen zu haben, um das zu sehen, wo ich ihm helfen kann. Ja, vielleicht gibt es da doch das ein oder andere Mal, wo ich ihm behilflich sein kann, wo er vielleicht irgendwo in der Klemme steckt und ich bin aufmerksam und bemerke das, biete meine Hilfe an, auf einer rein menschlichen Ebene, auf einer freundschaftlichen Ebene. Aber trotzdem gebe ich so Zeugnis. Und nichtsdestotrotz auch das offene Herz. Ein Herz eines echten Christen, das jeden so annehmen kann, zunächst mal, wie er ist, weil wir nicht aus unserer menschlichen Liebe versuchen, unsere Mitmenschen zu lieben, sondern die Liebe, die wir selber empfangen haben. Und ich glaube, wenn wir das machen, offene Ohren, offene Augen und offene Herzen zu haben, dann öffnen wir auch die Herzen der anderen und können sie so zu Christus bringen. Dafür vielen Dank für diese inspirierenden Worte, dir Michael, und Gottes Segen.